Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben heute ersten Advent. Das ist ein toller Einstieg in die Weihnachtszeit. Wir haben ja diese Vorbereitungszeit, bevor es wirklich losgeht mit Weihnachten, haben wir ja schon gehört, mit einem Heiligabend-Gottesdienst auch hier bei uns. Und ich finde das toll. Wir haben heute drei Sachen, die so zusammenkommen. Wir haben ersten Advent, wir haben heute Abendmahl, auch ein guter, schöner Start, dass wir eben auch in diese Weihnachtszeit vielleicht auch dieses Ereignis des Abendmahls nutzen, um ein bisschen ruhiger zu werden, uns darauf einzulassen, was da wirklich alles passiert und passiert ist, was wir damit verbinden. Und wir haben heute ein Thema, was zumindest so ansatzweise auch so einen Ausblick auf das gibt, worum es auch geht in dieser Weihnachts- und Adventszeit. Das letzte Mal, als wir in den Expeditionen unterwegs gewesen sind, ist ja schon ein bisschen her. Ich denke, ihr wisst das noch, dass das unsere Reihe ist. Wir hatten zwischendurch einen Open-Doors-Gottesdienst und einen Familiengottesdienst. Das hat das so ein bisschen unterbrochen. Aber jetzt sind wir weiter unterwegs in den Expeditionen. Und beim letzten Mal haben wir uns ja mit einem dramatischen Film beschäftigt, der da abgelaufen ist in diesem Garten Eden. Ein Drama, das mit einer Idylle beginnt und wirklich auch dann mit einem Cliffhanger, mit einem unabgeschlossenen Szene endet, wo man sieht, wie dann Adam so in den Apfel beißt. In die Frucht beißt. Wir wissen ja nicht, ob es ein Apfel war. In die Frucht beißt und dann geht der Vorhang runter. Schwarz, Ausblende. Und wir hängen jetzt so in der Luft und fragen uns, was ist da passiert? Wie geht es jetzt weiter? Ist ja manchmal so spannend dann, auch wenn man so Serie guckt und denkt, die nächste noch, weil es ja immer spannend aufhört oder auch mit Filmen, wo man denkt, jetzt muss ich ein Jahr warten, um zu wissen, wie das aufgelöst wird. Bei uns geht es etwas schneller. Wir haben gesehen, was in Episode 3 unserer Expeditionen geschieht. Und hier, heute geht es mit Episode 4 weiter. Wir sind im verlorenen Paradies in Kapitel 3 von 1. Mose. Und es geht jetzt um eine neue Hoffnung, die hier angekündigt wird. Wir haben diese Dunkelheit, die da heranbahnt. Und diese Dunkelheit wird sich fortsetzen in diesem nächsten Abschnitt. Aber wir sehen auch eben, wie in diese Dunkelheit hinein Gott Hoffnung hineinlegt, eine neue Hoffnung, die wir auch entdecken dürfen. Und ich möchte jetzt den Text von heute lesen, aus 1. Mose 3. Und wer eine Bibel hat, darf gerne mit aufschlagen. Wer keine hat, darf sich hinten gerne eine ausleihen. 1. Mose 3, die Verse 7 bis 24. Ich denke, das ist einfach wichtig, dass man das auch mal gehört hat und mal so vor Augen hat, was da eigentlich geschieht. Also, die Szene. Sie beißen rein in die Frucht. Und dann, da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach, »Wo bist du?« Er antwortete, ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete, die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er, viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten habe, so ist verfluchter Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen, denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück. Adam nannte seine Frau Eva, also Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott der Herr, seht, der Mensch ist geworden wie wir, er erkennt Gut und Böse. Dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt. Gott der Herr schickte ihn aus dem Garten von Eden weg, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Also wir sehen hier diese Entfaltung des Dramas. Wir sehen hier, wie das, was in der ersten Geschichte passiert ist, Konsequenzen hat. Konsequenzen der Sünde, die sich hier durch diesen ganzen Abschnitt ziehen und die schwer auf dem Leben dieser ersten Menschen liegen, bis heute auf der Menschheit liegen. Und ich möchte in drei Schritten, und heute mal ohne Filmszene, ein bisschen bodenständiger, in drei Schritten durch diesen Text durchgehen, drei Sachen entfalten, so Stück für Stück, die in diesem Text zu finden sind. Und mit diesem Text ist so ein bisschen wie mit, ihr kennt vielleicht solche Matrioschka-Puppen, so aus Russland, wo dann in der Puppe noch eine Puppe drin ist und dann nimmt man die auseinander und ist noch eine Puppe drin und so weiter, bis die ganz klein werden und da passt dann nichts mehr rein. Und so ist das auch manchmal mit biblischen Texten, dass man sie aufmacht und da entfaltet sich noch mehr und man macht sie auf, da kommt noch mehr. Und so wollen wir hier so drei Pakete auspacken über diesen Text. Das erste Paket ist, dass wir hier sehen, die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist gestört. Das ist eine der schmerzhaften Realitäten am Ende dieses Textes, durch das, was der Mensch getan hat. Wir sehen hier so, wie das beschrieben wird. Die haben davon gegessen und dann hören sie. Sie hören das Rauschen des Windes und sie wissen, was das bedeutet. Wahrscheinlich war es nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Gott kommt zum Menschen. Er geht in den Garten rein, sie hören ihn kommen. Und was tun sie? Laufen freudestrahlend auf ihn zu. Nein, sie verstecken sich. Sie haben Angst vor Gott. Und Gott kommt und sucht den Menschen. Adam, also Mensch, wo bist du? Fragt er. Wo bist du? Da merkt ihr schon, hier stimmt etwas nicht. Normalerweise sind sie da. Sie haben keinen Grund, wegzulaufen. Aber hier sehen wir, da ist eine Furcht vor Gott. Eine falsche Furcht vor Gott. Eine Angst vor Gott. Bei Adam und Eva. Und das zeigt, dass da zwischen Gott und den Menschen etwas passiert ist. Im ersten Johannesbrief lesen wir, Furcht gibt es in der Liebe nicht, denn die Liebe vertreibt die Furcht. Furcht gibt es in der Liebe nicht. Wo Liebe ist, also Vertrauen, Bezug zueinander, da hat man keine Angst voreinander. Aber die Menschen haben Angst vor Gott. Und das bedeutet, da ist etwas kaputt gegangen zwischen Gott und Mensch. Und dann erklärt sich Adam, ja, wir sind geflohen, weil wir nackt sind. Hat sie bisher nie gestört. Aber jetzt auf einmal wird es zu einem Problem. Und Gott fragt, wer sagte dir, dass du nackt bist? Und hier sehen wir, der Mensch, was war der Grund, wieso die Frau zur Frucht gegriffen hat, das Versprechen, das sie bekommen hat, dass sie Erkenntnis haben wird, dass ihr die Augen aufgehen. Und das ist passiert, aber anders, als sie erhofft haben. Sie haben Erkenntnis, ihnen sind die Augen aufgegangen, aber das Einzige, was sie feststellen, ist, dass sie nackt sind. Das heißt, es ist eine Unsicherheit da in Bezug auf sich selbst, in Bezug auf Gott. Und sie können mit dieser Erkenntnis nicht umgehen, sondern das Einzige, was sie haben, ist, dass sie fliehen und versuchen, ihre Nacktheit zu verbergen. Und dass sie überhaupt die Nacktheit als ein Problem wahrnehmen, wo sie vorher nie ein Hindernis dargestellt hat, zeigt, dass da etwas in ihnen passiert ist, in der Wahrnehmung ihrer Welt, in der Wahrnehmung von sich selbst. Und Gott, wie so ein Vater oder eine Mutter, die ihr Kind ansieht und weiß, was passiert ist, und einfach sagt, du hast vom Baum gegessen. Da weiß man ganz genau, da hat man so eine Miene im Gesicht des Kindes und man weiß, er hat genau das getan, was er nicht sollte. Und so ist es auch Gott. Er weiß genau, was passiert ist. Er kennt die Ursache für das, was hier geschehen ist. Du hast vom Baum gegessen. Du warst ungehorsam. Das eine Gebot, das ich dir gegeben habe, das hast du übertreten. Und dann am Schluss sehen wir, dass das Konsequenzen hat. Es hat schon Konsequenzen im Miteinander, wie Mensch und Gott sich begegnen, aber es hat noch mehr Konsequenzen. Gott vertreibt den Menschen aus dem Garten Eden. Und er versperrt den Zugang. Er stellt einen Engel hin mit einem flammenden Schwert, der den Zugang zum Garten Eden versperren soll. Und wenn wir dran denken, was bedeutet Garten Eden? Wofür steht dieser Garten als eine Realität, die es gegeben hat, aber sie ist noch mehr? Das ist ein Symbol, das Symbol für eine ungestörte Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Dafür steht der Garten Eden. Und der Mensch wird aus diesem Garten vertrieben. Also hier zeigt Gott, es ist etwas passiert, was Konsequenzen hat, und zwar dauerhafte Konsequenzen. Es gibt kein Zurück mehr zum Ursprung, zu dem, wie es einmal gewesen ist. Hier ist etwas dauerhaft kaputt gegangen. Durch die Entscheidung des Menschen, ungehorsam zu sein, ist etwas unwiederbringlich in Brüche gegangen. Und ein Zurück in die alte Situation gibt es nicht mehr. Also was lernen wir aus dieser ersten Puppe, die wir da aufgemacht haben? Erstens, oder das Wichtigste ist, dass Sünde, also was ist Sünde? Es ist Unglaube gegenüber Gott, es ist Misstrauen gegenüber Gott und es ist Ungehorsam gegenüber Gott. Sünde, unsere Entscheidung, anders zu denken und zu handeln, wie Gott das für uns vorgesehen hat, Sünde stört unsere Beziehung zu Gott. Sie legt einen Schatten auf die Beziehung, einen Schleier. Und Sünde hat Konsequenzen. Das hat immer Auswirkungen auf unser Leben. Manche davon können wir wiederherstellen, heilen. Aber sehr oft hat Sünde auch dauerhafte und teilweise auch nie wieder zu reparierende Konsequenzen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Denken wir an jemanden, der einen Mord begangen hat, der einem Menschen das Leben genommen hat, selbst wenn er zum Glauben kommt, selbst wenn er seine Sünde beichtet, selbst wenn er Vergebung von Gott erfährt. Diesen Menschen wird nie jemand zurückholen können. Mit dieser Schuld wird er immer leben müssen, mit diesem Wissen um das, was da geschehen ist. Oder wenn jemand seinen Körper mit Drogen kaputt macht. Auch das hat Konsequenzen, die nicht zu reparieren sind. Da geht das Gehirn kaputt, da leidet der Körper, da zerstören wir ihn. Und wir werden, auch wenn wir mit Gott in der Hinsicht alles in Ordnung gebracht haben, mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen leben müssen. Wir werden das nicht zurückdrehen können. Wenn jemand ein Lügner ist, dann erzeugt das Misstrauen. Kein Mensch wird ihm mehr glauben. Selbst wenn er zum Glauben gekommen ist, wenn er Vergebung gefunden hat, muss er sich sein Vertrauen erst wieder mühselig aufbauen, weil das Bild des Lügners über ihm hängt. Wenn jemand in der Ehe untreu gewesen ist und das mit der Frau oder mit dem Mann geklärt hat, wird es trotzdem in diese Urvertrauensbeziehung, die zwischen Mann und Frau sich aufbauen kann, wird es dennoch eine Delle reinhauen. Und es wird etwas zurückbleiben. Ein Misstrauen, was immer wieder im Hintergrund schlummert. Sünde hat Konsequenzen. Und ein Beispiel für diese Konsequenzen finden wir hier direkt im Verhältnis zwischen Adam und Eva wieder. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist gestört. Auch das beginnt wieder mit der Nacktheit. Adam und Eva haben ganz frei und offen miteinander gelebt. Das drückt sich in der Nacktheit aus. Und mit einem Mal wird das zu einem Problem. Sie sehen den anderen, sie sehen sich und sie empfinden das als ein Problem. Und bis heute ist Scham eines der tiefsten Grundgefühle des Menschen. Und wenn die Scham eines Menschen verletzt wird, dann tut das Schaden an. Dann ist das etwas Furchtbares. Das zerstört etwas in einem Menschen. Wir empfinden das immer noch als etwas, auch wenn wir in einer Zeit leben, wo die Grenzen da auch immer mehr verschwimmen, wo Menschen immer schamloser auch in dem Bereich werden. Und doch empfinden wir das als ein Problem. Wir reden nicht umsonst davon, dass ein Mensch sich nackt fühlen kann. Das zeigt da, wenn man offen ist, wenn man sich öffnet, wenn der andere einen genau angucken kann, das empfinden wir als ein Problem. Deshalb setzen wir uns Masken auch auf im Miteinander. Deshalb nehmen wir Rollen ein und versuchen, den oder den zu markieren, damit kein anderer dahinter schauen kann. Weil diese Nacktheit, diese Offenheit uns verletzbar macht. Und wir sehen hierin, das absolute Vertrauensverhältnis zwischen Mann und Frau ist eine Störung eingetreten. Da ist etwas dazwischen gekommen. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf das Äußerliche, sondern Auswirkungen auf das Miteinander von Mann und Frau. Bis heute. Dass diese Nacktheit, diese positive Nacktheit, die es auch in der Ehe gibt, dass sie immer wieder auch in Gefahr ist und gestört werden kann. Und jetzt stellt Gott den Menschen zur Rede. Das haben wir ja gesehen. Und er spricht Adam an. Und Adam fungiert in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen als so etwas wie ein Teamsprecher. Also Gott hat den Menschen als ein Team hingestellt, um einen Auftrag auszuführen. Aber wenn wir das vielleicht in ein Unternehmen reingucken, es gibt immer einen Teamsprecher. Der Boss, wenn er einen Auftrag weitergeben möchte an ein Team, möchte nicht alle 20 Leute immer direkt ansprechen, sondern er sucht sich jemanden raus und das ist der Teamsprecher. Der verantwortet die Arbeit des Teams gegenüber dem Chef und vermittelt die Aufträge vom Chef und alle Botschaften an das Team weiter. Und das ist hier die Aufgabe scheinbar von Adam. Er fungiert als Teamsprecher. Und er hat hier eine Chance von Gott bekommen. Eine zweite Chance, seiner Rolle als Teamsprecher gerecht zu werden. Als der, der Rechenschaft abgibt für das, was man gemeinsam erarbeitet hat. Und er fragt, wo bist du, Adam? Und was ist da passiert, Adam? Und Adam hätte die Chance, und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das geschehen wäre. Ich stelle mir vor, dass dann doch wieder alles gut geworden wäre. Wenn Adam den Mut gehabt hätte, sich hinzustellen, zu sagen, Gott, wir haben Mist gebaut. Ich habe Mist gebaut. Ich bin meiner Verantwortung nicht nachgekommen. Ich habe nicht auf meine Frau geachtet. Und sie hat nicht auf das gehört, was wir von dir bekommen haben als Auftrag. Es tut mir leid, Gott. Verzeihst du uns? Stell mir vor, wenn Adam so reagiert hätte, ich wüsste gerne, wie Gott dann reagiert hätte. Ich glaube, Gott hätte ihm alles vergeben, weil Gott so ist. Aber wie reagiert der Mensch hier? Er reagiert, wie man so schön sagt, so menschlich. Da beginnt das, was man neudeutsch Blame Game nennt. Man verschiebt die Schuld auf den anderen. Ich war nicht schuld. Die Frau war es. Sie hat mir die Frucht gegeben. Ich konnte gar nicht anders als rein. Sie hat ihn mir quasi in den Mund gestopft. Bevor ich wusste, was passiert ist, habe ich schon zugebissen. Sie allein ist schuld. Und wie reagiert die Frau? Sie hätte die Chance gehabt, eine Helferin zu sein. Zu sagen, Gott, ja, ich habe das getan. Es tut mir leid. Ich habe meinen Mann dazu gebracht, da reinzubeißen, es tut mir leid. Ich war keine gute Helferin. Und sie sagt, die Schlange war's. Ich konnte gar nicht anders. Sie hat die Frucht so schön beschrieben, ich habe vergessen, dass das die verbotene Frucht ist. Die Verantwortung wird weitergeschoben. Der Mensch erhält eine zweite Chance und versagt. Mann und Frau, wie vorher bei der ersten Szene auch. Beide versagen. Beide müssen sich diesen Hut aufziehen. Und dann sehen wir Konsequenzen, die auf das Miteinander von Mann und Frau und auf jeden Einzelnen für sich auch Konsequenzen haben. Zuerst werden die Hauptmerkmale ihrer Rollen erschwert. Ich möchte das erklären. Was bedeutet das? Die Frau wird in dieser Geschichte in ihrer Einzigartigkeit beschrieben als Lebensspenderin. Deshalb benennt Adam seine Frau Eva, das Leben. Ihr Frauen seid mit einem einzigartigen Merkmal von Gott ausgestattet. Ihr dürft Leben schenken. Ihr dürft Leben weitergeben. Das ist euer Alleinstellungsmerkmal. Das können wir Männer nicht. Das ist ein unfassbares Privileg, das Gott euch anvertraut hat. Und wenn Paulus zum Beispiel in einer schwierigen Stelle in 1. Timotheus 2,15 davon spricht, dass eine Frau gerettet wird, dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, meint er damit nicht, dass sie Erlösung erfährt im ewigen Sinne, sondern er meint, dass die Frau ihre Rolle annehmen soll, die Gott ihr auch zugestanden hat. Nicht, dass das das Einzige ist, was sie tut, aber es ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Sie darf Kinder zur Welt bringen. Und Gott möchte herausfordern, dass ihr Frauen das annehmt als etwas, was euch auszeichnet. Und ich finde es so schade in unserer Gesellschaft, wenn man davon spricht, dass eine Frau ja manchmal nur Mutter ist. Was ist das? Das ist unverschämt. Ihr seid nicht nur Mütter, wenn ihr euch um eure Kinder kümmert, sondern ihr seid Mütter, wenn ihr euch um eure Kinder kümmert, wenn ihr Kinder bekommt. Und ich weiß, dass es da Ausnahmen gibt. Und ich weiß, dass es Frauen gibt, die sich Kinder wünschen und keine Kinder bekommen. Und das ist nicht das, wie es ursprünglich gedacht gewesen ist. Und ich weiß, dass das schmerzhaft ist und das macht euch nicht weniger wertvoll. Aber die ihr Kinder bekommt, ich möchte, dass ihr euch niemals ein schlechtes Gewissen dafür einreden lasst, dass ihr euch um eure Kinder kümmert. Das ist euer Alleinstellungsmerkmal. Aber dieses Alleinstellungsmerkmal wird erschwert. Die Geburt, die Schwangerschaft wird zu einem Problem. Und wir haben ja hier gerade zwei, die so gerade ihr Adventskalender kurz vorm Auspacken sind. Und ich denke, ihr merkt das, wie anstrengend das ist. Meine Frau, wir haben drei Kinder gehabt. Geburt und Schwangerschaft ist kein Spaß. Manchmal schon, aber in manchen Situationen nicht. Und heute bekommt eine Frau in Deutschland durchschnittlich 1,3 Kinder oder 1,6. Das schwankt so ein bisschen. Ich frage mich immer, wo die 0,6 dann bei den Einzelnen herkommen. Aber naja, egal. Früher waren das 7 bis 8 Kinder durchschnittlich. Und in Teilen der Welt ist das bis heute noch so. Und das bedeutet, dass manche Frauen über 10 Kinder bekommen. Das ist jedes Mal ein harter Kampf und auch ein Risiko. Das, was die Frau auszeichnet, wird hier zum Problem für sie, zu einer Erschwerung. Damit das Bewusstsein da ist, dass hier etwas nicht stimmt. Und für den Mann geht das genauso. Der Mann wird hier vorgestellt als Beschützer und Versorger. Wir können denken, boah, wie veraltet ist das denn? Das passt ja heute alles gar nicht mehr. Das trifft ja alles nicht zu. Vielleicht dürfen wir in unserer westlichen Luxusgesellschaft so denken, dass das veraltet ist. Aber in den größten Teilen der Welt noch heute und über Jahrtausende war es notwendig, dass diese Rollenverteilung da gewesen ist. Denn eine Frau, die 10, 11, 12 Kinder bekommt und damit erstmal mit jedem Kind 2 Jahre beschäftigt ist, kann nicht jagen gehen und kann nicht auf den Feldern so arbeiten. Sondern das musste der Mann leisten. Und Gott hat den Mann dafür auch ausgestattet. Er ist körperlich stärker gebaut. Stärkere Knochen, stärkere Muskeln, ist faktisch so. Auch wenn es Frauen gibt, die manche Männer übertrumpfen, aber aufs Ganze gesehen ist der Mann dafür ausgerüstet, harte Arbeit zu leisten. Gott hat das bewusst so gemacht. Die Menschheit hätte nicht überlebt, wenn das nicht so gewesen wäre. Und jetzt wendet sich die Natur gegen diesen Verwalter dieser Natur. Er will das Feld bestellen und das Feld kämpft gegen ihn. Und ich kenne diesen Kampf aus dem Garten. Und es ist ein brutaler Kampf. Das ist manchmal für Männer das letzte Gefecht, das sie im Leben dann ausstehen müssen, weil wir heute nicht mehr so oft in den Krieg gehen hier im Westen. Aber der Kampf gegen das Unkraut, das ist ein brutaler Kampf um Leben und Tod. Die Natur wendet sich gegen den Verwalter. Und ein kleiner Hinweis, es ist nicht die Arbeit selbst, die der Fluch hier ist. Arbeit war für den Menschen schon immer gedacht. Aber es ist die Beschwernis der Arbeit, die der Fluch ist. Dass es nicht von selbst geht, sondern dass wir ringen müssen um die Ergebnisse. Dass wir uns abmühen müssen. Das ist der Fluch, der hier auf dem Mann liegt und auf der Frau. Das, was eigentlich selbstverständlich laufen sollte, wird erschwert. Und noch ein drittes sehen wir, oder eine zweite große Konsequenz, ein gestörtes Rollenverhältnis zwischen Mann und Frau. Da ist ein Satz drin eingebaut, der enthält ganz viel und der ist schwer zu verstehen. Da sagt Gott zur Frau, du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Info an uns Männer, hier steht nicht, er soll über dich herrschen, sondern hier steht, er wird. Das ist kein Zustand, wie Gott sich das gedacht hat, sondern es ist die Beschreibung, wie es ab jetzt sein wird. Also es ist kein Ideal, das Gott hier aufzeichnet, kein so soll es sein, sondern ein so wird es jetzt sein. Was ist das für ein Verlangen der Frau nach dem Mann? Zwei Möglichkeiten gibt es. Dieses Wort taucht nur an drei Stellen in der Bibel auf. Einmal im Hohelied, da beschreibt es das Verlangen der Frau nach ihrem Verlobten. Da ist es etwas Sexuelles, Erotisches. Das kann also bedeuten, die Frau sehnt sich auf einer körperlichen, intimen Ebene nach etwas vom Mann und der Mann bügelt darüber hinweg mit seiner Art, wie er nun mal ist. Das heißt, Intimität als etwas, was Mann und Frau verbinden soll, wird hier zu einem Problem, weil man aneinander vorbei empfindet und lebt. Und da sage ich euch was, in der Ehe ist Intimität häufig ein ganz großer Problempunkt, weil eben diese Erwartungen aneinander komplett aneinander vorbeilaufen. Und der Mann versteht nicht, was die Frau will und die Frau versteht nicht, wieso der Mann so drauf ist. Also das könnte hiermit gemeint sein. Und dieser Begriff wird eben im Hohelied benutzt. Und daraus entsteht Frust im Miteinander. Oder wir sehen diesen Begriff auch bei Kain, wo er kurz davor ist, seinen Bruder zu ermorden und das dann auch tut. Und Gott sagt, die Sünde weckt Verlangen in dir. Achte auf dich, Kain. Das ist auch hier ein Verlangen, die Begierde, etwas zu tun, was einem nicht zusteht. Und es könnte hier sein, dass dieses Rollenverständnis von Mann und Frau durcheinander bricht. Dass die Frau danach verlangt, quasi unabhängig zu handeln, unabhängig zu sein. Und dass der Mann darauf mit Dominanz und Autorität reagiert. Und dass auch da ein Gegeneinander auftaucht, wo ein Miteinander vorhanden sein sollte. Beides ist möglich. Das Wort gibt beides her. Ich weiß nicht genau, was hier dahinter steckt. Es ist schwierig, das zu sagen. Aber wenn ich zum Beispiel an Epheser 5 denke, wenn Paulus über das Miteinander von Mann und Frau redet, ich denke, es könnte dieses Rollenverständnis voneinander auch gemeint sein. Paulus sagt in Epheser 5 zum Mann und Frau, ordnet euch einander unter. Und wir sehen hier, wie Gott dann durch Paulus ein anderes Bild von Ehe zeichnet. Nicht das, wie es durch den Sündenfall entstanden ist, sondern wie es Gott ursprünglich schon immer gedacht hatte. Er sagt, ordnet euch einander unter. Und dann spricht Paulus die Frau an und sagt, ordne dich deinem Mann als Teamsprecher unter und mach es ihm nicht schwer, Teamsprecher zu sein. Gott wird den Mann über die Ehe und Familie am Ende befragen und sagen, wie hast du gehandelt? Wie lief es bei euch? Und ihr Frauen, Ihr könnt es den Männern leicht machen, indem ihr ihn unterstützt, oder ihr könnt es ihm schwer machen. Paulus möchte die Frauen dazu herausfordern, dem Mann diese Rolle einfach zu machen. Aber genauso sagt er zu den Männern, und da ist bei den Frauen ist ein Satz, bei den Männern ist so ein Paket. In Epheser 5, lest es euch mal durch. Und wer sagt, dass Paulus frauenfeindlich ist, hat nie diesen Abschnitt gelesen. Weil den Männern sagt er, ihr Männer sollt nicht über eure Frauen herrschen, wie es nach der Sünde der Fall ist, sondern ihr sollt sie mit Liebe für euer Projekt gewinnen. Ihr sollt um sie mit Liebe werben, damit sie euch unterstützen in eurem Projekt. So wie Christus sein Leben für die Gemeinde gegeben hat am Kreuz. Das ist der Maßstab für uns Männer im Umgang mit unseren Frauen. Und das ist ein hoher Maßstab. Da packt uns Paulus ein Riesenpaket drauf. Also hier zeigt uns Gott ein anderes Miteinander, wie es sein sollte und nicht, wie es durch den Sündenfall entstanden ist. Und wir empfinden ja diese Unterschiedlichkeit als Problem ja auch im Alltag. Und wir dürfen lernen, damit umzugehen. Und wir dürfen das nicht als Herausforderung und als Problem empfinden, sondern wir dürfen lernen, das als eine Ergänzung und eine Bestätigung oder eine Bekräftigung für das Miteinander zu sehen. Das ist die Herausforderung, die sich dann durch das ergibt, was damals passiert ist. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist gestört, aber sie muss nicht gestört bleiben, wenn wir unsere Beziehung zu Christus bringen und mit Christus gemeinsam gestalten. Dann dürfen wir ein anderes Miteinander leben, als wie es durch den Sündenfall entstanden ist. Und das Dritte, und hier kommen wir auf diese Hoffnung zurück. Gott hat den Menschen nicht aufgegeben und schenkt eine neue Hoffnung. In dieses dunkle und in dieses frustrierende Kapitel, was wir hier gelesen haben, hinein, hat Gott einzelne Fäden der Hoffnung hineingewoben. Gott wusste natürlich, was der Mensch getan hat. Und doch hat er ihn gesucht. Gott wusste, bevor er den Garten betritt, was passiert ist. Und doch ist er hingegangen und hat nach dem Menschen gerufen und hat dem Menschen diese zweite Chance gegeben, zu seiner Verantwortung zu stehen und verantwortlich zu handeln. Und als der Mensch diese zweite Chance auch abtut, da gibt Gott nicht entnervt auf, macht nicht alles einfach platt. Sondern schenkt einen Ausblick auf eine zukünftige Hoffnung. Er schenkt den Ausblick auf einen Retter, der noch kommen wird, der das, was im Garten geschehen ist, wieder zurechtrücken wird. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, sagt er zur Schlange, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Hier ist eine Giftschlange im Blick, die beißt und mit ihrem Gift in der Ferse den Menschen tötet. Aber dieser Mensch in diesem Augenblick, wo er selbst tödlich getroffen wird, zerstört die Schlange. Und hier sehen wir den allerersten Ausblick auf Jesus Christus. Schon damals hat Gott das Kreuz im Blick gehabt. Als Hoffnung, die er geschenkt hat für den Menschen. Am Tod, durch seinen Tod am Kreuz, zerschmettert Jesus dem Teufel den Kopf und trägt den Sieg über den Tod davon. Und dann sehen wir in Vers 21, dass Gott den Menschen Kleidung macht. Er tötet Tiere, die er geschaffen hat, damit der Mensch Kleidung haben darf. Und er sieht den Menschen an in seiner Situation, wie dieser nackte, jämmerliche Haufen, so wie er gewesen ist. Und er sagt nicht, sieh mal zu, wie du klarkommst. Sondern er gibt dem Menschen das, was er in seiner Situation braucht. Er versorgt ihn. Mit dem, was er nötig hat, auch wenn es nie wieder so sein wird, wie es mal gewesen ist. Und da können wir ein paar Sachen daraus lernen, aus dem Umgang Gottes mit den Menschen. Sünde stört unsere Beziehung zu Gott, haben wir gelernt. Aber die Sünde ändert nichts an der gebrochenen, ungebrochenen Liebe zu uns. Die Sünde wird Gottes Liebe zu uns nie kleiner machen. Und sie wird nie dafür sorgen, dass Gott uns aufgibt. Die Sünde hat Wirkung auf uns. Sie verschleiert uns den Blick für Gottes Nähe. Sie lässt uns vergessen, dass Gott da ist, sodass wir den Eindruck haben, er ist nicht mehr da. Aber sie hat nie Einfluss darauf, dass Gott uns aufgibt. Das andere ist, was wir gerade gesehen haben, Gott lässt sich auf unsere, auf deine Situation in deinem Leben ein. Er sieht, wo du stehst. Er sieht, womit du ringst. Er sieht, was du brauchst. Und so wie er Adam und Eva mit Kleidung versorgt hat, obwohl Kleidung nicht in Gottes Plan vorgesehen gewesen ist, hat er sie doch damit versorgt. Und Gott versorgt auch uns mit dem, was wir brauchen. Und er lässt sich auf uns ein in der Situation, wie wir sind. Das andere ist, Gott legt im Augenblick des Scheiterns der Menschen das Fundament dafür, dass er selbst am Ende doch den Sieg davon tragen wird. Und er eröffnet hier eine Segenslinie, die in Jesus Christus ihren Höhepunkt findet, in dem, was er am Kreuz getan hat. Durch Jesus wird der Sünde und dem Tod der Sieg genommen und der Teufel kann nicht triumphieren. Und das ist etwas, was mir immer wieder Mut macht, Gott ist geduldig mit uns Menschen. Gott führt seinen Plan geduldig Stück für Stück und auch gegen unsere Widerstände aus. Und manchmal haben wir Menschen es ihm wirklich schwer gemacht. Und er war manchmal kurz davor, alles hinzuschmeißen, so wie wir das auch lesen, auch bei Mose, auch bei Noah. Aber er hat uns nie ganz aufgegeben, sondern er hat immer weiter darauf zugearbeitet, um in Jesus Christus den Sieg davon zu tragen. Und er hat uns Menschen immer wieder und gibt auch immer wieder die Chance, zu ihm zurückzukehren. Seine ausgestreckte Hand ist immer da und du kannst sie zu jeder Zeit ergreifen, um ihn siegen zu lassen in deinem Leben über das, was im Garten Eden geschehen ist. Das ist diese neue Hoffnung, die wir haben dürfen, in dieser Dunkelheit, die wir in diesem Garten vorfinden. Und ich wünsche uns, dass diese Hoffnung, die auch in diese Adventszeit hineinträgt, und die auch eben in Weihnachten, da wo diese Erlösungsgeschichte beginnt, dass sie uns durchträgt und dass wir das annehmen dürfen und dass wir uns darauf einlassen, das wünsche ich euch für diese Adventszeit. Amen.